Ich kann auch nur weiter Bücher schreiben, wenn ich dafür sorge, dass es mir mental gut geht und ich mich nicht in das nächste Burnout schreibe.
Das ist Schwarze Kunst, der Mental Health Podcast für die Buchbranche. Wir brechen das Schweigen. Wir sprechen über all das, was diese Branche krank macht und trotzdem von den meisten ignoriert wird. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Das ist Schwarze Kunst, dem Mental Health Podcast für die Buchbranche. Ich bin Stefanie Wagner, Autorin und Lektorin. Und heute sprechen wir über ein Thema, das viele Autoren früher oder später einholt. Geld. Was passiert, wenn die romantische Vorstellung vom Schreiben auf die wirtschaftliche Realität in der Buchbranche trifft? Wenn Leidenschaft nicht mehr ausreicht und plötzlich Verkaufszahlen, Marktchancen und wirtschaftliche Entscheidungen eine Rolle spielen? Darüber spreche ich mit Martin Gacanczyk, Autor, Grafikdesigner und ehemaliger Tanzsporttrainer. Wir sprechen darüber, warum Verlage Entscheidungen treffen, die für Autoren oft schwer nachvollziehbar sind. Es geht um Erwartungen, Enttäuschungen und die Frage, wie man seinen eigenen Platz in einer Branche findet, in der Kunst und Wirtschaft untrennbar miteinander verbunden sind.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Buchbubble ist manchmal ganz gut darin, davor die Augen zu verschließen.
Ja.
Vor manchen wichtigen Themen. So.
Sie romantisiert gerne. Und ich habe tatsächlich einige kennengelernt, die mit einer sehr starken Naivität da dran gehen.
Bin ich am Anfang auch.
Ja, und das erschreckt mich so ein bisschen, weil ich denke, Buchbranche hin oder her, wir leben von Träumen, ja. Aber man darf nie vergessen, und das habe ich jetzt interessanterweise auch schon von vielen meiner Gäste gehört, die Buchbranche ist wie jede andere Branche auch, wie jedes andere Unternehmen auch, gewinnorientiert. Ja. Und dafür wird alles eingesetzt, was man hat. Und das ist auch gar nicht verwerflich, sondern das nennt sich Wettbewerb.
Und das nennt sich wirtschaftliches Denken. Also
ganz
man,
genau.
Ich finde es fatal zu denken, dass ein Verlag alles nur mir zuliebe als Autor macht. Das ist Unsinn.
Ja.
Wenn mein Buch nicht erfolgsversprechend ist, ist es völlig fein, dass ich keinen Farbschnitt bekomme. Wenn ich einen Tapetentitel, sagen wir mal, also ein B-Titel, der das Programm zwar füllt, aber kein Highlight-Titel ist, und wovon auszugehen ist, der verkauft sich vielleicht gerade mal 1.000 oder 2.000 Mal, dann finde ich völlig verständlich, wenn der Verlag sagt, okay, wir haben vier Titel, bei denen wissen wir, die gehen durch die Decke, dann kriegen die auch einen Farbschnitt, um nochmal gepusht zu werden. Weil natürlich kann man jetzt auch wieder rangehen und sagen, aber sollte man den Farbschnitt nicht mit den Büchern machen, die weniger Chancen haben?
Hätte Fahrradkette, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, jetzt, natürlich kann man jetzt so vielleicht rein menschlich, rein moralisch oder rein träumerisch rangehen und sagen, natürlich wäre das schöner. Natürlich wäre das toller für die AutorInnen, bei denen ausgegangen wird, das Buch verkauft sich nur 1.000, 1.500 Mal, wenn die einen Farbschnitt bekommen, verkauft sich es vielleicht noch 1.000 Mal mehr. Aber der Verlag hat einfach mehr davon, wenn das Buch sich sowieso schon gut verkauft und dann noch einen Farbschnitt bekommt, dann kauft es noch mehr Leute und dann wird es noch mehr gehypt und dann natürlich steckt man da Geld rein. So funktioniert nun mal ja auch einfach Marketing und auch die Wirtschaft. Es wird in die Produkte, die Erfolg versprechen und die Geld versprechen und die Einnahmen versprechen, wird natürlich mehr investiert als in Produkte von die Füllmaterial sind, um das jetzt ganz hart zu sagen. Und ich finde es dann völlig fein, wenn ein Verlag sagt, hey, du kriegst nicht die ganze Ausstattung, wie die Titel, von denen wir denken, die haben richtig viel Erfolg. So funktioniert gewinnorientiertes Denken. Ist das cool? Nee. Wünschte ich mir, dass alle AutorInnen die gleichen Werbemaßnahmen, die gleiche Ausstattung bekommen, dass wir alle unseren Traum leben können wie die ganz Großen? Ja. Ist das realistisch? Absolut nein. Und kann ich das einem Verlag übel nehmen? Ich persönlich nicht, nein. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich einen Großverlag leiten würde und dafür verantwortlich wäre, ganz genauso handeln. Das ist eine harte Aussage, besonders weil ich queer schreibe. Ich glaube, gerade wenn du queere Bücher schreibst, kriegst du oft schlechtere Deals.
Ja.
Ist, also in Deutschland und gerade auch international gesehen. International haben mal AutorInnen ihre Preise so verglichen. Und du konntest relativ klar sehen, dass sobald es marginalisierte Leute waren oder queere Bücher, Bücher mit Black-Charakteren, war der Vorschuss deutlich geringer als bei weißen Hetero-Büchern. Mhm. Und also du hast, und da gab es ganz viel, ne? Also das war ganz spannend, das war vor 2 Jahren, glaube ich. Und deswegen sage ich gerade, ich sage zwar, ich würde das Verlag genauso entscheiden, aber ich schieße mir ja natürlich auch selbst irgendwie ins Knie damit, weil ich bin ein Autor, der Bücher schreibt, der tatsächlich kein Pfaffen wahrscheinlich bei einem Großverlag bekommen würde, weil ich wahrscheinlich keine so riesige Auflage bekomme. Aber nichtsdestotrotz ändert das nichts an meiner Aussage, dass ich verstehe, dass ein Wirtschaftsunternehmen wirtschaftlich denkt. Verlage werden immer romantisiert, aber es wird vergessen, dass Verlage nicht dafür da sind, unsere Träume wahrzumachen,
ja,
sondern am Ende des Monats ihre MitarbeiterInnen zu bezahlen.
Mhm.
Sie müssen Geld machen. Natürlich sind sie ein Teil dessen, unsere Träume wahrzumachen. Für einige von uns machen sie auch unsere Träume wahr, aber das können wir nicht einfach obligatorisch von allen Verlagen für jedes Buch von uns erwarten.
Mhm.
Wenn unser Buch einfach nicht erfolgsversprechend ist, ist es eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Das ist dann auch nicht böse gemeint von Verlagen. Deswegen finde ich das immer so schwierig, wenn es heißt, ja, aber das ist voll unfair, dass dieses Buch keinen Farbschnitt bekommt oder keine größeren Werbemaßnahmen. Nervt es mich auch, dass manche Bücher, die ich total feiere oder auf die ich mich total freue und denke, ha, jetzt hat das Buch, weil es queer ist, nur einen einzigen Post auf der Verlagsseite bekommen. Und das andere Buch, das Hetero-Buch mit der Uni-Romance hat schon 30 Verlagsbeiträge bekommen. Finde ich das uncool? Ja. Rege ich mich darüber auch auf? Ohne Ende. Aber ich kann es halt leider auch ein bisschen verstehen.
Mhm.
Und das ist das, was mich, glaube ich, am meisten nervt, dass wenn ich mein wirtschaftlich denkendes Hirn anmache, dass ich diese Entscheidung verstehen kann, egal wie kacke ich sie finde.
Ja. Aber auf der anderen Seite, ich finde das sehr mutig, das auch so dann zu sagen, weil es einfach realistisch ist. Und es hat ja auch, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, kommt es ja darauf an, wie gehst du jetzt mit dieser Tatsache um? Weil wir können ja an dieser Tatsache per se erstmal nichts ändern.
Richtig.
So. Und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um? Belastet es mich jetzt mental, dass diese Realität so ist? Oder gehe ich einfach einen anderen Weg, gehe meinen Weg und ziehe einfach mein Ding durch?
Richtig.
Und bin mental damit glücklich. Da kommen wir wieder auf das Thema zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast.
Ja.
Schreiben macht dich glücklich und gibt dir mental Halt. Und ich habe bis jetzt mit keinem einzigen gesprochen, der da widersprechen würde. Die Problematik an sich liegt doch eher dann im Social-Media-Bereich und
ja,
in der Wirtschaft, also praktisch in der Verwertung des Buches.
Richtig.
In dem, was mit der Kunst gemacht wird. Nicht darin,
richtig,
dass wir Kunst machen. Und ich glaube, dass man da auf jeden Fall ansetzen muss, dass man das trennt. Dass man sagt, man sollte das stärker unterscheiden zwischen, was tut mir selber gut, warum mache ich das überhaupt? Weil viele sagen dann im Umkehrschluss nämlich, wenn meine Chancen sowieso so gering sind, da hinzukommen, dann schreibe ich das Buch gar nicht erst. Aber das wäre ja wieder per se falsch, oder? Wie siehst du das?
Was mir persönlich geholfen hat, ist, was das, als wir über das geredet haben, hätte ich vor ein paar Jahren so noch nicht gesagt.
Mhm.
Weil ich es da für mich so noch nicht wirklich realisiert und validiert hätte. Seitdem ich mir darüber bewusst bin, dass meine Chancen, einen Großverlagsvertrag und auf die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen, mit einem Buch mit zwei queeren Männern geringer ist als bei einem Buch, das hetero wäre, habe ich ein bisschen Frieden damit abgeschlossen, dass ich wahrscheinlich, wie gesagt, ich hatte meinen einen Shot auf die Spiegel-Bestsellerliste mit Praise the Wicked, wo es knapp dran vorbei war. Und das ist
schade.
Okay, das ist fein. Ich hätte es mir eh nicht leisten können, dass es auf die Liste kommt. Im Nachhinein bin ich richtig froh. Weil, nee, ernsthaft, wäre das auf die Liste gekommen, hätten alle Buchhandlungen für ihr Spiegel-Bestseller-Regal auf einmal Bücher eingefordert und ich hätte richtig teuer nachdrucken müssen. Aber das Buch wäre ja nur eine Woche in der Liste gewesen. Und wenn
okay,
das nicht abgekauft worden wäre, was dann? Dann hätte ich hier nachher 4000 Bücher stehen und komplett Verlust gemacht. Deswegen, im Endeffekt habe ich mich kurz geärgert, als mir mitgeteilt wurde, ich bin knapp an der Liste vorbei, aber dann dachte ich nur so, ich hätte mir die Liste gar nicht leisten können. Von daher alles fein. Von daher,
das höre ich auch jetzt zum ersten Mal.
Ja, aber du musst überlegen, guck mal, ich hatte, keine Ahnung, wie hoch die Auflage war, paar tausend, also 4000 oder so Bücher. Und sagen wir mal, es wäre auf die Spiegel-Bestsellerliste gekommen und hätte dann in diese ganzen, die meisten Buchhandlungen haben ja diese Spiegel-Bestseller-Regale.
Ja.
Und sagen wir mal, das wäre auf Platz, was weiß ich, 15 gewesen. Das heißt, das hätte bei allen Buchhandlungen in Deutschland auf diesem Platz 15 gestanden. Das heißt, wenn du überlegst, wären nochmal 3.000, 4.000 Exemplare locker zusätzlich eingefordert worden, die ich hätte drucken müssen. Das wären nochmal knapp 10.000 Euro Druckkosten gewesen. Das heißt aber, dieses Buch hätte dann, weil ich ja erst super schnell Nachdruck gemacht hätte, nachdem ich erfahren hätte, dass ich auf der Liste bin. Das heißt, dieses Buch würde wahrscheinlich in der ganzen Buchhandlung dann genau 3 Tage, bis die neue Liste rauskommt, in der nächsten Woche gestanden haben. Vielleicht 4 Tage.
Oh, okay.
Und dann ist es nicht mehr auf Platz 15. Und dann kommt es in das ganz normale Regal und verkauft sich vielleicht nicht mehr ab. Und wenn ich Pech gehabt hätte, so richtig, richtig Pech, wären von diesen 4.000, die ich nachdrucken lassen hätte für Spiegel-Bestseller-Regal, 3.800 zu mir zurück nach Hause geschickt worden. Und dann? Dann hätte ich hier 10.000 Euro im Wert von Büchern liegen, die ich nie wieder losgeworden wäre.
Scheiße, okay.
Deswegen sage ich im Nachhinein, weil das nicht geplant war, also so doof das klingt, du kannst einen Spiegel-Bestseller ja sowieso nicht so richtig planen, ne? Mm-mm. Aber es ist ja erst in der finalen Endspurtzeit, bevor es veröffentlicht wurde, musste ich 2x die Auflage erhöhen und nachdrucken lassen. Erst da wurde mir bewusst und habe ich auch von anderen Seiten immer wieder gehört, Martin, das könnte ein Spiegel-Bestseller werden. Und da stieg meine Panik, weil ich mir da schon darüber bewusst war, dass ich mir es nicht leisten kann, wenn es ein Spiegel-Bestseller wird. Weil es nicht von Anfang an nicht einkalkuliert war. Ich musste sowieso schon deutlich über mein kalkuliertes Budget rübergehen, indem ich fast 15.000 für die Auflage quasi einen Kredit aufnehmen musste, weil es so viel mehr vorbestellt wurde als eingeplant. Und wenn dann nochmal, wie gesagt, die Bestsellerliste dazukommen wäre und dann im Zweifel nochmal 3.000, 4.000 nachgeordert werden sollen, die ich hätte nochmal drucken müssen, hätte ich ein richtiges Problem gehabt. Hätte ich natürlich Monate davor schon gewusst, dieses Buch verkauft sich so gut, dass es sehr wahrscheinlich auf die Liste kommt. Dann hätte ich mein Kapital im Vorfeld ganz anders geplant und auch einen größeren Kredit aufgenommen und so weiter. Weil bis kurz vor Release hatte ich nur eine 1.000-Bücher-Auflage gedruckt. Und dann in den letzten 3 Wochen davor kam jedes Mal wieder, wenn die Zahlen reinkamen, dachte ich, ja Mist, warum steht da 1.500 Vorbestellung? Habe ich bei der Druckerei angerufen und gesagt, wir brauchen nochmal 1.000 Bücher mehr, lass uns 2.000 machen. Sag ich, ja, fein. 2 Wochen vor Release war ich bei 2.100 Vorbestellungen. Ich bin der Druckerei angerufen, ja, 2.000 Vorbestellungen reichen nicht. Und das ging alles unmittelbar davor erst hoch, kurz vor dem Release. Bis einen Monat davor hatte ich gar keine Zahlen, bis auf meine Graf-Vorbestellung, die ich hatte. Und das waren 600, glaube ich.
Oh, krass, oder 500. Okay.
Aber alle anderen Zahlen von Thalia, von Amazon, nichts, die jeweils erst knapp einen Monat davor angefangen haben, meinen Vertrieb die Zahlen zu schicken. Das heißt, es war ein komplettes Stochern im Dunkeln. Ich musste und auch eine Freundinnengruppe aus Leserinnen, wir haben fast täglich geguckt in den Rankings, um ungefähr abzuschätzen, wo es hingeht. Wir haben geguckt, wie hoch ist es jetzt im Thalia-Ranking im Vergleich zu gestern? Wie hoch ist es im Amazon-Ranking an alle Rankings? Weil man sieht, okay, das Buch steigt wieder, dann müssen wieder ein paar Bestellungen. Also man hat versucht zu erraten und zu errechnen, wo es hingeht. Meine Mädels lagen auch deutlich besser als ich, aber auch die waren noch daneben, weil wir mit der schieren Masse, die am Ende zum Release gebraucht wurde, Masse sage ich jetzt im Vergleich für mich, ne? Für mich als Self-Publisher, der
ein
vorheriges Buch nicht mal 600 Vorbestellungen insgesamt hatte. So. Ja, richtig. Und dann rechnest du aber nicht damit, dass kurz vorm Release du bei der Druckerei rufen musst, deine ursprünglich 600 geplante Bücher, die du drucken lassen wolltest, mittlerweile auf über 3.000 erhöhen musstest. Und das innerhalb von einer Wochentaktung, immer wieder. Nur deswegen habe ich jetzt gerade gesagt, ich bin ganz froh, dass es kein Spiegel-Bestseller war, weil müssen wir uns nichts vormachen, weil jetzt würden uns alle sagen, ja, der lügt, natürlich will jeder Autor einen Spiegel-Bestseller und das stimmt wohl auch. Natürlich wäre ich nicht traurig darüber gewesen, verstehe mich nicht falsch. Ich hätte erstmal hier gesessen, gefeiert, ein Video gemacht und mich total gefreut und am nächsten Tag hätte ich Panik gekriegt.
Das glaube ich.
Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich wüsste, dass ich das geschafft habe. Ich glaube, den wenigsten, die sagen, sie wollen keinen Spiegel-Bestseller, dass sie das tief im Inneren wirklich so meinen. Weil ich glaube, irgendwie, und wenn es nur ein kleiner Funke ist in uns, irgendwie würden wir das gerne alle erreichen.
Klar.
Und da nehme ich mich gar nicht von vor. Nichtsdestotrotz, auch wieder hier, können beide Aussagen wahr sein.
Klar.
Ich würde mich freuen, einen Spiegel-Bestseller zu machen, bin aber trotzdem froh, dass es mit diesem Buch nicht geklappt hat, weil ich mich damit verschuldet hätte.
Das stimmt.
Und vielleicht kein weiteres Buch hätte schreiben können, weil, wenn ich Pech gehabt hätte, ich erstmal 10.000 Euro Schulden abtragen müsste, irgendwie, bevor ich ein nächstes Buch mir hätte leisten können. Ich weiß, dass es deutlich schwer wird mit den Büchern, die ich jetzt auch in nächster Zeit geplant habe. Das eine ist ja die MM Hockey Romance, die jetzt im Self-Publishing erscheint. Dann ist fürs nächste Jahr wahrscheinlich noch das Rugby-Buch, was auch wieder MM Romance ist. Und fürs nächste Jahr ist auch ein, ich würde es ein Rom-Com-Slasher nennen. Also eine New Adult Rom-Com trifft auf Meta-Funny-Slasher, so wie ein bisschen mehr wie Scream und so. Und das ist so ein Genre-Mix und der Prota ist auch wieder schwul. Da kann ich auch sagen, ja, das wird weder in einem großen Verlag unterkommen, noch wird es auf die Spiegel-Bestsellerliste kommen. Erstens, Liebesgeschichte ist wieder schwul. Da ist es ein Genre-Mix, den wir in Deutschland noch sehr wenig haben. Im Englischen läuft es mittlerweile ganz gut. Funny Slasher, Rom-Com meets Mystery, meets Suspense, meets Slasher gibt es mehr. Ich habe bisher gerade im englischen Bereich einige Bücher in die Richtung. Mhm. Einfach mal, um zu gucken, weil ich das, wie gesagt, ja jetzt auch geschrieben habe und das ist für nächstes Jahr angedacht. Auf dem englischen Markt hätte ich damit wahrscheinlich sogar viel, viel bessere Chancen als auf dem deutschen. Auf dem deutschen haben wir, glaube ich, 2 Bücher in diese Richtung, wenn es hochkommt. Mhm. Deswegen weiß ich jetzt schon, wenn ich dieses Buch nächstes Jahr rausbringe, wird das auch nicht mein Spiegel-Bestseller. Also das ist einfach de facto so. Und diese Gewissheit zu sagen, hey, ich weiß, dieses Buch wird eh kein Bestseller, macht es für mich schon einen Tick entspannter. Und um noch kurz mit dem anzuknüpfen, was du vorhin sagtest, mit Kunst. Wir machen Kunst. Und das Ding ist, ich habe auch für mich was realisiert, was mir auch sehr hilft. Mhm. Mein Schreiben selbst ist zwar Kunst, der Ausdruck meiner Kunst, aber Verlage, Amazon, Thalia und Co. sind keine Kunsthändler. Und die sind auch kein Museum. Ein Schaffensprozess, den betrachte ich definitiv als Kunst. Aber es unter viele Menschen zu bringen und zu wollen, dass es Tausende kaufen, damit es auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt, ist kein Unterfangen von meine Kunst unter die Leute zu bringen, sondern mein Buch zu verkaufen. Und das ist für mich ein Riesenunterschied. Meine Kunst habe ich erschaffen, sobald dieses Buch fertig geschrieben ist und es gedruckt ist. Dann ist der Prozess, meine Kunst zu erschaffen, künstlerisch tätig zu sein, mein Herzblut da reingebracht zu haben und diese Geschichte auf Papier gebracht zu haben, dass Leute sie lesen können, ist damit beendet. Mhm. Dann beginnt aber ein anderer Prozess. Und der ist nicht mehr künstlerisch. Dann beginnt ein wirtschaftlicher Marketingprozess. Mhm. Und das muss man unterscheiden. Es schmälert nicht, egal ob ich mein Buch 100 Mal verkaufe oder 3000 Mal verkaufe oder 10.000 Mal verkaufe, macht es meine Kunst weder wertvoller, noch schmälert es sie. Weil das ist nicht mehr der Kunstprozess. Da sind wir in dem Prozess von, wie gut läuft das Marketing, wie gut ist das Budget, wie viele Leute hat es erreicht, wie wirtschaftlich war das Buch. Denn mein künstlerischer Anspruch an mich und mein Buch endet an dem Punkt, wo das Buch in den Buchsatz geht. Dann beginnt mein wirtschaftliches Denken. Meistens schon parallel, aber das sind für mich 2 verschiedene Denkprozesse. Ich kann trotzdem sagen, dass ein Buch in meinen Augen bisher das künstlerisch Wertvollste von mir war, mit dem besten Schreibstil von mir oder den wichtigsten Themen, kann aber auf der anderen Hand sagen, ja, aber das wird definitiv nicht mein erfolgreichstes Buch. Und das kann auch zusammen funktionieren. Man muss aber auch mein Gehirn mit mir selbst realistisch sein. Also mein Hockeybuch, was jetzt bald kommt, hat mit für mich die krassesten Themen, die ich je geschrieben habe. Für mich auch die mental belastendsten Themen. Ein großes Thema in diesem Buch ist Trauer und Verlust. Also nicht ein großes Thema, aber der Hauptcharakter hat Blue Water Bay verlassen, weil sein Vater bei einem Autounfall verunglückt ist und seine Mutter konnte mit den Depressionen nicht umgehen und hat versucht, das Leben zu nehmen und ist jetzt in der Nervenheilanstalt. Und er musste dann die Fürsorge für seine 3 Brüder übernehmen und ist nach Boston, also in den Nachbarort quasi geflüchtet. Und kommt jetzt 4 Jahre später zurück nach Blue Water Bay. Und da prasselt natürlich alle Trauer, die er verdrängt hat, wieder auf ihn ein. Das ist nicht das Hauptthema, aber ein großes Unterthema. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich total schwer, ich kann ganz viele Bücher in die Richtung nicht lesen. Das war für mich super hart, das zu schreiben. Deswegen kann ich sagen, künstlerisch gesehen war das für mich das anspruchsvollste und schwerste Buch zu schreiben. Ich weiß aber, dass es nicht mein erfolgreichstes Buch wird. Da ist nämlich das nächste. Wie definieren wir als Künstler Erfolg? Sind es die Verkaufszahlen? Dann ist Praise the Wicked mein mit Abstand erfolgreichstes Buch. Kein anderes Buch, auch mein Verlagsbuch, hat sich ansatzweise so viel verkauft wie da. Was ist emotional mein erfolgreichstes Buch? Wahrscheinlich mein Hockeybuch, weil ich mich einem Thema gestellt habe, bei dem ich sonst sofort anfange zu heulen und Panikattacken bekomme. Künstlerisch gesehen ist wahrscheinlich mein Hockeybuch das erfolgreichste und wertvollste.
Ja.
Und sentimental gesehen ist wahrscheinlich mein erstes Buch mein wertvollstes und erfolgreichstes Buch, weil es diesen sentimentalen Wert von, ich habe mein erstes Buch beendet. Ich habe es durchgezogen und ich habe es alleine veröffentlicht. So, und welches von den 3 ist jetzt mein erfolgreichstes Buch? Da kommt es jetzt darauf an, was definiere ich als Person für mich selbst als Erfolg. Ich glaube, wenn man Mental Health Issues hat, Depressionen und Co., muss man, wenn man nicht komplett untergehen will, für sich Erfolg neu und anders definieren und passend definieren. Man muss sich das nur bewusst machen, dass man verschiedene Erfolge haben kann. Und das tut mir als mental nicht ganz gesunde Person tatsächlich gut, dass ich sowas realisiert habe.
Mhm. Würdest du das auch anderen grundsätzlich empfehlen, das zu relativieren? Also ich finde jetzt diese Unterscheidung, die du machst, finde ich sehr spannend, weil so habe ich es noch nie gesehen. Aber wenn ich darüber nachdenke, Vollkommen richtig. Also sollten wir das seiner Meinung nach viel öfter mal tun, dass wir, anstatt jetzt darüber zu jammern, dass unsere Verkaufszahlen einfach so schlecht sind, wir eine schlechte Reichweite haben oder nicht das erreichen von den finanziellen Sachen, was wir uns in diesem Buch erhofft haben, uns eher darauf nochmal zurückbesinnen sollten, was wir mit diesem Buch für uns persönlich erreichen wollten.
Also erstmal möchte ich vorweg schießen, ich bin der Erste, der mitjammert, wenn meine Reichweite schlecht ist. Aber ich glaube, das ist ein Prozess. Was ich vorhin schon sagte, mentale Gesundheit ist ein super individuelles Thema. Deswegen grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass wenn man es schafft, zu dem Punkt zu kommen, an dem ich jetzt gerade bin, was meine Unterteilung an Erfolg angeht. Das war übrigens ein Prozess, das hat Jahre gedauert. Ne? Mhm, das war nicht, weil ich das einmal beschlossen habe, sondern mein Gehirn musste das verstehen. Und jeder, der Mental Health Issues hat, gerade Depression, Selbstzweifel, Panik, wird wissen, dass nur das jetzt von mir zu hören, es nicht funktioniert, dass man sagt, oh, ich unterteile das jetzt auch in drei Erfolgsebenen. Das dauert Jahre im Zweifel, das wirklich zu verstehen, nicht nur zu hören. Mir tut es sehr gut, dass ich es geschafft habe, Erfolg für mich auf verschiedenen Ebenen zu sehen. Und ich würde lügen, wenn ich dir sagen würde, dass ich nicht auch finanziellen Reichweitenerfolg auch will. Aber für mich ist es was anderes. Und da kommt es natürlich aber auch ein bisschen darauf an, muss ich von dem Geld leben, was ich mit meinen Büchern verdiene? Dann ist die Gewichtung auch eine andere. Man muss ganz klar so sagen, das ist auch eine Sache, die ich online manchmal ein bisschen schwierig finde, wenn Leute sagen, oh, ich kann vom Schreiben leben, und das können auch ein paar, ohne Frage. Aber manchmal verschweigen, und nochmal, nicht alle, ich weiß von einigen, die können einfach ganz klar davon leben, und das ist cool, ich freue mich für die Leute. Aber wenn natürlich jemand nur 200 Euro monatliche Ausgaben hat und 400 Euro mit seinen Büchern im Monat macht, kann diese Person wahrscheinlich vom Schreiben leben, wenn sie keine Ausgaben hat, dann hat sie 200 Euro im Monat Gewinn gemacht. Ja. Aber wer hat nur 200 Euro monatliche Ausgaben, der eine eigene Wohnung hat, wo er die Miete zahlen muss, der vielleicht eine Familie hat, die er ernähren muss. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr schwierig. Es kommt nämlich komplett auf die Rahmenbedingungen an. Könnte aber eine Person, die Miete zahlt, die Essen sich einkaufen muss, die Strom bezahlen muss, die ein Auto hat, von dem, was ich monatlich verdiene, leben? Nein. So, das Ding ist, ich und wir alle können nicht erwarten, dass eine Autorin, die so ein Video macht, uns ihr Konto offenlegt. Das wäre total übergriffig und total unangebracht zu sagen, hey, wenn du ein Video machen willst, du kannst vom Schreiben leben, dann sag uns aber auch, was du verdienst und was du an Ausgaben hast. Dann können wir darüber reden, wie bei mir reicht es 200, 250 Euro im Monat vom Schreiben jeden Monat zu machen, dass ich behaupten kann, wenn ich wollte, mache ich nie, habe ich noch nie, ist heute das erste Mal, als ich das gesagt habe, weil ich diese Aussage bei mir komplett irreführend finde. Ich könnte jetzt morgen ein Video auf Social Media machen und sagen, ich kann vom Schreiben leben. Und ich würde die Wahrheit sagen. Und alle würden denken, oh mein Gott, wie macht der das? Und ich würde anderen Leuten ein schlechtes Gefühl geben.
Ja.
Was ich aber dann nicht gesagt habe, ist, dass bei mir 200 Euro reichen. Weil andere Leute denken dann natürlich, oh mein Gott, ich habe 1200 Euro monatliche Belastung. Das heißt, Martin verdient locker 1500 Euro monatlich mit Büchern. Wie macht ihr das? Nee, macht ihr ja nicht. Aber das habe ich ja dadurch, dass ich meine Rahmenbedingungen nicht gesagt habe, lasse ich ja komplett offen, wie viel ich brauche. Und wenn man natürlich das als Hauptjob hat, keinen anderen Job hat, sondern wirklich das Autorendasein der einzige Verdienst ist, dann bringt es mir herzlich wenig, wenn ich sage, ey, emotional war das mein erfolgreichstes Buch, aber finanziell war das mein Flop. Ja, dann überwiegt natürlich die Angst. Weil wenn das mein Lebensunterhalt ist und das Buch ist komplett gefloppt, habe ich ein Problem.
Ja.
So, ne? Deswegen kannst du auch immer so schwer allgemein sagen, weil du gerade fragtest, ob Leute vielleicht für ihre Mental Health meine Trennung machen sollten. Ich glaube, dass es mental sehr gut tut, wenn man das tut. Aber dazu muss ich sagen, ich bin in Anführungsstrichen privilegiert, dadurch, dass ich zu meinen Eltern zurückziehen konnte, nachdem meine Depressionen losgegangen sind. Das war halt nicht, um Geld zu sparen, sondern weil ich nicht mehr alleine leben konnte am Anfang. Aber nichtsdestotrotz hat es natürlich dadurch auch die Wichtigkeit meiner Verkäufe gesenkt. Ich brauche keine mega hohen Verkäufe, um monatlich über die Runden zu kommen. Jemand, der ein gewisses Grundeinkommen braucht und nur vom Schreiben leben will, der muss es de facto anders gewichten. Aber das kann halt auch schnell, wenn es dann wirtschaftlich gesehen kein großer Erfolg war, natürlich zu neuen Ängsten führen. Wenn dann aber die Angst ist, dass ich zu wenig Geld verdient habe, wird diese Angst immer das Hochgefühl verdrängen. Das ist so ein Ding, gerade bei Mental Health Issues, nehmen wir diese Ängste, unsere Sorgen und die Panik viel, viel stärker wahr als das Schöne.
Ja.
Deswegen, mit Vorsicht würde ich schon glauben, dass es einigen Leuten, wenn sie es schaffen, zu so einem Punkt zu kommen, dass sie das so für sich unterteilen können in verschiedene Erfolge, dass das gut tun kann, aber halt auch nur, wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass dieser finanzielle Erfolg auch da ist.
Definitiv. Absolut. Also ich verstehe total, was du sagst, weil ich habe es ja zum Beispiel auch immer so gemacht, ich wollte auch immer vom Schreiben leben. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt hatte. Ich habe es ja mal 9 Monate durchgezogen mit dem Content Writing. Ist jetzt ein ganz anderes Feld, ist jetzt kein Bücher, aber es ist ja auch vom Schreiben leben.
Ja, ja.
Da war für mich aber dann irgendwann nach einem halben Jahr tatsächlich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich habe eine Familie, die ich ernähren muss. Ich habe ein Haus, das wir abbezahlen müssen. Ich habe kein Auto. Wir haben nur ein Auto, aber trotzdem, dann kommt ja noch der andere Druck dazu. Wie schaffst du es, deinen Kindern auch mal was bieten zu können und so etc. Ne?
Das sind Schule ja auch ist aber Sachen. Nicht günstig, Hobbys sind nicht günstig, Sport.
Ja, oder wir das jetzt das Problem haben mit der OGS. Es gibt eine Nachmittagsbetreuung, ja. Dafür darfst du dann aber auch mal locker, wenn du jetzt wie bei uns zwei Kinder drin hast, fast 400 Euro zahlen. Dafür gehe ich dann arbeiten?
Ja, dann vielleicht noch Urlaub, der ist auch direkt teurer, wenn du nicht nur als Single fährst oder nur als Paar, sondern Kinder hast. Ja, genau. Es gibt günstige Kinderpreise, aber es ist, kostet trotzdem noch Geld. Du zahlst trotzdem, musst du dir erstmal Urlaub als Familie vielleicht mit 2 oder 3 Kindern leisten können.
Richtig, genau da ist der Punkt, weil wir nur mal mit den Kindern essen gehen und bis 100 Euro los.
Richtig.
So, und das sind dann halt so Sachen, wo ich mir dann auch ganz freundlich frage, ist es mir das wert? Und damals habe ich wirklich gesagt, nach einem halben Jahr, da kam dann nämlich auch so eine Sache, die dann nicht so schön war, wegen ja, nach einem halben Jahr sprechen wir nochmal über das Gehalt. Und dann hieß es plötzlich, nee, das geht aber nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, es fühlt sich jetzt an wie ein Versagen. Es ist aber keins zu sagen, nee, dann ist das einfach nicht mein Weg.
Richtig.
Das war hart, das war verdammt hart.
Glaube ich
aber
dir sofort.
Ich habe dann gesagt, nee, das geht so nicht weiter. Und bin dann den Weg gegangen, von dem ich gedacht habe, ich würde ihn nie wieder gehen. Ich bin zurück in die Pflege gegangen. Überlegung, die damals im Raum stand, war für mich einfach, ist es jetzt dir das wert, vom Schreiben leben zu können, aber im Endeffekt einen Hauptberuf zu haben plus einen Minijob und davon nicht leben zu können? Und ich habe keine hohen Ansprüche, muss ich mal dazu sagen. Oder gehst du in die Pflege zurück, was mental dich mega fordern wird, aber hab die Zeit dann währenddessen noch das machen zu können, was ich wirklich machen will.
Und auch nicht mehr den Druck, dass du das immer auf Schlag machen musst.
Ganz genau. Und damit dann auch Geld verdienen musst.
Musst, weil sonst habt ihr ein Problem in der Konto, im Haushaltskonto.
Richtig, richtig. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann gesagt habe, rückblickend gesehen, was die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich habe durch das Grundgehalt, was ich jetzt habe, habe ich den finanziellen Druck draußen. Ich habe vormittags die Zeit, um hier was zu machen. Ich mache meine Lektorate, ich kann schreiben, ich kann den Podcast aufnehmen. Ich meine, gut, wir machen das jetzt abends.
Ja, gut, aber...
Aber generell...
Ja, trotzdem deine Zeit. Deine Wachzeit. Von deiner Zeit, die du wach am Tag bist.
Ganz genau. Jetzt könnte auch in der Schule oder im Kindergarten, da hast du ja auch genug Ausfälle. Es kann vormittags kommen, wer will. Ich bin zu Hause, die Kinder sind betreut und ich kann trotzdem arbeiten. Ich kann trotzdem das machen, was ich will. Und das hat so viel Druck für mich persönlich jetzt rausgenommen, wo ich gesagt habe, es ist mega anstrengend. Ich komme nach meiner Schicht nach Hause. Und ich bin erstmal platt. Und ich habe jetzt nicht einen Job im Krankenhaus. Ich habe einen Job im unterstützten Wohnen, wo wir wirklich mal noch Pflege so machen, wie ich Pflege verstehe.
Okay.
Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Nee, ist es nicht.
So gar nicht. Nee, und
meine Oma war in der Pflege, deswegen, ich habe da auch
Also Altenheim muss ja ganz schlimm sein, aber auch Krankenhaus. Ich kann mich daran erinnern, wir haben damals 11 Tage am Stück gearbeitet, in 3 Schichten. Also Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht und dann einen Tag dazwischen mal frei gehabt irgendwann und dann ein freies Wochenende. Und das habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie lange ich das so gemacht habe, ich glaube noch nicht mal ein Jahr und habe da schon gesagt, ich gehe jetzt in die Teilzeit. Das muss man sich mal reinziehen. Ich war damals, ich glaube 24 oder 25, habe da gesagt, ich kann das nicht leisten. Ich gehe hier kaputt und bin damals in die ambulante Pflege gegangen. Da war es okay, weil da habe ich mich nur noch Nachtschichten gemacht. Da ging dir keiner auf den Wecker. Du hattest kein Telefon, an das du rangehen musstest, was meiner Neurodiversität super entgegenkam.
Klar.
Du hattest viel weniger Reize. generell von außen und du konntest dich auf deinen Patienten konzentrieren und konntest, wenn du da mal Leerlauf hattest, auch was nebenbei machen.
Ja, das ist gut.
Und ja gut, nachdem ich meine Kinder gekriegt habe, ging das natürlich nicht mehr.
Ja,
ne?
Ja, ja,
und da kommst du dann aber auch wieder in diese Mühle rein. Und das war auch der Grund, warum ich ja ganz viel in andere Richtungen gemacht habe und vom Schreiben leben wollte. Das ist ja das Ironische dabei. Und um das, trotzdem wieder dahin zu kommen.
Das ist ja eigentlich auch der einzige Grund quasi, warum ich so ein bisschen auf dieses Thema gekommen bin. Also ich will da auch nicht groß gezielt Leute kritisieren. Aber mir ist das schon aufgefallen, dass wir es öfter mal in der Bubble haben, dass so ein bisschen bewusst oder auch unterbewusst suggeriert wird, dass du nur erfolgreich bist, wenn du vom Schreiben leben kannst.
Hm.
Also das tun um Gottes Willen nicht alle Leute, die Buch-, Blog-Accounts, AutorInnen-Accounts haben, aber es gibt immer mal wieder, sieht man so Beiträge, Diskussionen, wo so ein bisschen suggeriert wird, so richtig erfolgreich als AutorIn bist du nur, wenn du einen Spiegel-Bestseller hast oder vom Schreiben leben kannst.
Genau.
Und dann denke ich immer nur so, das ist halt schwierig, weil dann könnte ich auch sagen, ich bin super erfolgreich, ich kann vom Schreiben leben.
Mhm.
Und das ist mein Punkt, den ich vorhin sagen wollte. So, diese Aussage ist halt einfach eine leere Aussage.
Mhm.
Wie gesagt, ich will niemandem vorwerfen, jeder von uns kann Content machen, wie wir wollen.
Ja.
Aber diese Aussagen mit ich kann vom Schreiben leben, erzeugt halt Druck auf andere Menschen. Der Druck in der Branche ist halt auch da, weil die Branche doch sehr intransparent ist.
Mhm.
Wir reden in der deutschen Buchbranche super wenig über Zahlen. Ich habe ja ein Video dazu gemacht, wo ich erzählt habe, wie viel Druckkosten ich hier hatte, wie viel mir an Auflage mich gekostet hat. Dann hatte ich ein Video dazu gemacht, wie viel mich das Hörbuch gekostet hat, dass man locker 6.000 Euro plus braucht, wenn man es ganz selbst finanzieren will. Aber wir reden in Deutschland sehr, sehr wenig. Das ist, glaube ich, so ein allgemeines deutsches Ding. Über Geld redet man nicht. Und das ist ein großes Problem, wenn wir sehr intransparent mit Geldern umgehen, wie viel wir verdienen, wie viele Bücher wir verkaufen und so weiter. Aber dann mit Aussagen um uns werfen, ich kann vom Schreiben leben. Weil diese Aussage macht erstmal Druck auf alle AutorInnen, die davon nicht leben können. Und das meine ich ganz ohne böse Absicht. Man kann so eine Aussage tätigen, ohne es böse zu meinen. Man kann so ein Video posten mit ich kann vom Schreiben leben, ohne dass die Absicht ist, andere AutorInnen damit unter Druck zu setzen. Nichtsdestotrotz tut man das.
Richtig.
Gerade AutorInnen wie uns, die mentale Struggle haben, die sowieso schon vielleicht nicht an ihren eigenen Selbstwert glauben, Selbstzweifel haben. Und wenn ich so ein Video sehe, wenn Leute das sagen, dann frage ich mich immer, was machst du falsch, Martin, dass du das nicht erreichst und das nicht erreichst.
Richtig.
Und wenn wir dann natürlich in einer Branche sind, die so, so wenig über Zahlen redet, dann ist das natürlich schwierig. Wenn du das Video machen würdest, du kannst vom Schreiben leben, würdest du wahrscheinlich schon von über 1.000 Euro monatlichen Einnahmen
reden.
Definitiv. Und das ist es. Solche Videos können natürlich unterbewusst Leute wie uns, die an mentalen Problemen zu knabbern haben, nochmal zusätzlich unter Druck setzen.
Absolut.
Was der Grund ist, warum ich niemals so ein Video bisher gemacht habe und auch nicht machen werde. Und sollte ich es machen, würde ich tatsächlich, ich persönlich damit offen umgehen und sagen, ja, ich kann auch vom Schreiben leben, aber weil ich nur 200 Euro monatliche Belastung habe. Nichtsdestotrotz bleibt aber, und da sind wir wieder bei der Buchbubble, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Content, der gemacht wird, nicht immer für Leute mit Mental Health Issues ist.
Ja.
Und auch das kann man nicht erwarten. Also da prügeln jetzt gleich Leute auf mich ein, wenn ich sage, das kann man nicht erwarten, weil dann sagen Leute, ja, aber man kann ja auch mit andenken an depressive Menschen oder Menschen mit Selbstzweifel. Ja, aber das ist schwierig.
Ja.
Wenn der meiste Content, der nicht für Leute mit Mental Health Issues gemacht wird, wird von Menschen gemacht, die mental komplett gesund sind, die eben keine Mental Health Issues haben und die vielleicht gar nicht wissen, was das bedeutet. Und was mir immer hilft, um nicht vor solchen Videos, die in Anführungsstrichen nicht für mich gemacht sind, mich von denen nicht runterziehen zu lassen, ist mir bewusst zu machen, dass diese Videos für andere Leute sehr, sehr zutreffend sind, die keine Mental Health Issues haben, aber dass meine Realität anders aussieht und dass das okay ist, dass ich diesen Content trotzdem genießen kann, dass ich mich mit den Leuten total freuen kann, dass sie 30 oder 100 Tage Challenges machen können und ich denke, yo girl, you go, du hast es geschafft mit deiner Challenge auf die Bestsellerliste zu kommen, ich finde das mega geil, dass du es geschafft hast. Trotzdem sage ich mir, okay Martin, sei nicht traurig, du könntest das nicht machen, weil du hast zu viele Struggle, die dich davon abhalten würden. Und das ist fein. Und das war für mich ein Gamechanger, nachdem ich für mich realisiert habe, dass nicht aller Content, der auf BookTok, Bookstagram, in der Buchbubble gemacht wird, für mich anwendbar und replizierbar ist.
Mhm.
Und auch nicht sein muss, weil ich eine mental andere Ausgangsposition habe. Das hat lange gedauert. Die ersten Jahre dachte ich immer, Martin, warum machst du nicht so eine Challenge. Warum machst du nicht das? Warum machst du nicht dies? Und bin so schnell immer wieder an meine Grenzen gestoßen, dass eine depressive Phase sich an die nächste gereiht hat. Bis ich realisiert habe, das ist okay, Martin. Du kannst diese Videos genießen, du kannst diese Leute supporten mit Likes und Kommentaren und kannst dich für die Leute freuen. Aber es ist okay, dass du diese Art von Content nicht replizieren kannst und dass er für dich nicht gilt. Du musst deinen eigenen Weg finden und das ist fein. Und das hat mir ganz viel Stress genommen.
Jetzt sind wir wieder beim Thema Vergleichen. Ne?
Ja.
Dein einziger Vergleich sollte es nur dein Ich von gestern sein. Kannst du das bestätigen?
Ja, aber das ist schwer dahin zu kommen. Das ist ganz schwer dahin zu kommen. Ich würde sagen, ich bin auf einem guten Weg und in 100% der Fällen gönne ich es gerade befreundeten AutorInnen. Aber natürlich merke ich schon ab und zu so in vielleicht 10% oder 20% der Fälle, wo ich mich doch vergleiche, wo ich denke, ach, ihr schreibt jetzt gleich lang, ihr habt gleich viele Bücher raus, du müsstest eigentlich erfolgreicher sein, Martin.
Mhm.
Das ganz abgeschaltet geschafft habe ich das noch nicht. In den meisten Fällen greift dann aber mein Gehirn und sagt, ja Martin, aber Voraussetzungen sind andere. Wenn du mal guckst, wo du vor 6 Jahren standst und wo du jetzt stehst, hast du mega viel erreicht. Tatsächlich kann ich sagen, dass ich es mittlerweile, am Anfang war ich deutlich neidischer.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, ich war nie wirklich missgünstig, weil ich bin nicht so der Missgunsttyp. Weil ich finde, Neid ist auch was ganz Menschliches.
Ja.
Neid zu sein ist nichts Schlimmes, finde ich persönlich. Ich finde es okay, wenn man neidisch auf irgendwas ist, wenn man denkt, oh, das hätte ich auch gerne erreicht. Sagen wir mal, keine Ahnung, du veröffentlichst ein Buch und dein Verlag macht eine ganze Deutschland-Lesungsreihe mit dir, dann kann ich total neidisch drauf sein, dass ich das auch gerne hätte, aber ich kann es dir trotzdem gönnen und mich für dich freuen.
Mhm.
Und das ist für mich der Unterschied dann zu Missgunst, weil Missgunst wäre, wenn ich denke, warum hat die das? Das hat sie überhaupt nicht verdient. Was hat sie denn getan, dass sie es bekommt? Und das ist tatsächlich ein Gefühl, das ich so nicht wirklich kenne. Gerade bei Leuten, mit denen ich befreundet bin, ich bin da immer der größte Fan. Ich freue mich total, wenn die was erreichen. Es ist schon fast so, als hätte ich das miterreicht, obwohl ich überhaupt gar nichts für getan habe. Also da bin ich ganz gut drin.
Ja.
Aber ich finde, man darf auch mal neidisch sein und das ist okay, das ist menschlich. Für mich war es halt nur wichtig, oder es ist weiterhin wichtig, da arbeite ich immer noch dran, immer wieder mir zu sagen, Martin, natürlich kannst du dich vergleichen und sagen, hey, eigentlich solltest du nach der gleichen Zeit, die ihr schreibt, auch schon erfolgreicher sein. Aber dann versuche ich mir immer wieder bewusst zu machen, ja, aber wenn wir von der ganzen Zeit, wenn das zum Beispiel eine mental gesunde Person ohne Depressionen ist, denke ich mir, na ja, aber wenn wir es jetzt ganz, ganz kritisch, also nicht kritisch oder ganz, ganz ehrlich sehen, schreibe ich maximal ein Dreiviertel der Zeit von der anderen Person, weil die andere Viertel der Zeit hatte ich Depressionen und habe gar nichts gemacht. So, und dann versuche ich mir das immer zu relativieren. Martin, du musst das auf dich anwenden und nicht, du lebst eben nicht das Leben der anderen Person. Das heißt, du kannst dich auch schwer mit einer Person vergleichen, wenn du nicht deren Leben lebst.
Ja.
Weil wir dann nicht die gleichen Voraussetzungen haben. Selbst wenn wir beide zum Beispiel Depressionen haben, heißt das noch nicht, dass wir uns miteinander vergleichen können, weil deine Depressionen können viel härter hitten als meine. Oder, weißt du, du könntest viel mehr Arbeitsausfall haben als ich und dann ist es schon nicht mehr vergleichbar.
Ja,
deswegen, und das war ein Prozess, das hat bei mir Jahre gedauert. Das ist jetzt nicht die Botschaft, die man vielleicht in einem schönen Podcast anderen Leuten geben will, aber bis es mir mental in der Buchbubble richtig gut ging und ich mit meinen mentalen Struggles nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich nur noch gegen den Strom schwimme, sondern dass ich auf meinem Rücken mittlerweile ganz entspannt den Fluss entlang gleite, mit überschlagenen Beinen und einem Cocktail, das hat Jahre gedauert.
Ja.
Das ist tatsächlich nicht schnell gekommen und da arbeite ich immer noch dran, aber ich habe das Gefühl, in den letzten 6 Jahren bin ich Schritt für Schritt für Schritt näher rangekommen. Das ist ein Prozess. Und ich glaube tatsächlich, dass alle, die was anderes behaupten, dass es ein Geheimnis gibt, wie man den ganzen Stress in der Buchbubble, wenn man mentale Probleme hat, überwinden kann und dir dann im Zweifel irgendwelche Geheimlösungen versprechen für 5.000 Euro, dass das Bullshit ist, sorry, um das mal so da ganz klar zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass mentale Struggle und der mentale Wachstum und mit sich selbst ins Reine zu kommen und auch mit seinen mentalen Problemen immer ein ganz, ganz persönlicher Weg ist, der immer individuell lang ist und ich der festen Überzeugung bin, bei so gut wie niemandem schnell ist.
Ja, definitiv. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich weiß ja auch, dass mir gewisse Sachen nicht gut tun, mental einfach. Und dass man sich nicht vergleichen sollte mit anderen. Aber ich verwische mich halt auch wirklich an schlechten Tagen. Ich glaube, das geht uns aber auch allen so, dass man dann wirklich einfach mal in diesen Strudel reinkommt.
Ja.
Aber dann, wie du schon sagtest, dass man sich ganz klar selber stoppt und sagt, so, Moment mal, das fühlt sich jetzt scheiße an und das darf sich auch in dem Moment scheiße anfühlen, heißt aber nicht, dass es dass der Realität entspricht, was du gerade siehst und fühlst. Richtig. Das finde ich ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn du an diesem Punkt nicht kommst, dann kommt diese Abwärtsspirale.
Ja.
Wenn du dich aber an diesem Punkt wirklich dann selber stoppst, hast du Wachstumspotenzial.
Ich glaube aber tatsächlich, dass es auch wirklich viel Arbeit von dir selbst oder auch in Therapie braucht, dass du überhaupt erstmal zu dem Punkt kommst, wo du dich stoppen kannst. Ne? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den vielleicht manche Leute hören müssen. Dass man nicht versagt hat, wenn man das noch nicht hat. Wenn man zum Beispiel seit ein, zwei Jahren unter Depressionen, Panikattacken und Angststörungen leidet und man eben nicht sich selbst stoppen kann von dieser Spirale. Das ist völlig normal. Ich hatte das auch jahrelang, dass ich mich jetzt einigermaßen selbst stoppen kann, dass ich nicht mehr in schlimme Spirale reinkommen. Ich habe dann zwar immer noch depressive Phasen und mir geht es nicht so gut, aber ich habe keine krassen Spiralen mehr. Aber das ist jetzt erst seit ein, zwei Jahren der Fall. Das habe ich halt viele Jahre jetzt dafür arbeiten müssen, dass ich mich stoppen kann. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch sowas immer nochmal dazu zu sagen, ihr Lieben, wenn ihr noch nicht an dem Punkt seid, wir hoffen, dass ihr da irgendwann hinkommt und dann wird es ein Tick leichter. Aber der Weg dahin ist leider steinig und von vielen traurigen Phasen begleitet. Das
Absolut.
Wichtigste ist, aufzugeben.
Und sich Hilfe zu holen.
Und sich Hilfe zu suchen, genau. Ganz wichtig. Wirklich darüber zu reden und das nicht alleine zu machen.
Ja, das ist sowieso das absolut Falscheste, was du machen kannst, egal um welche Mental Health-Themen es jetzt geht, ist da alleine durchzuwollen. Ich kann es von mir aus sagen, ich brauche auch diesen Spiegel von außen. Bei mir ist der Spiegel mein Mann und meine Kinder. Wenn die mir sagen, stopp, hier läuft was gerade total falsch. Das war damals zum Beispiel auch beim Content-Writer so, wo meine Tochter samstags abends oder sonntags war es, wir saßen draußen auf der Terrasse und ich hatte meinen Laptop dabei und meine Tochter sagt zu mir, Mama, mach den Laptop zu, jetzt ist Familienzeit, du arbeitest zu viel. Das war der Punkt, wo ich ins Denken gekommen bin und gesagt habe, ja, ich muss was ändern. Das geht so nicht weiter. Es war die Zeit, wo ich wirklich nur gearbeitet habe, und selbst davon nicht leben konnte. Und jetzt ist es andersrum. Ich habe diese Zeit, die ich brauche. Klar, ich bin auch jetzt an Wochenenden nicht da. Aber meine Kinder bewerten das ganz anders.
Aber das zeigt ja einem zum Glück auch, dass man schon tatsächlich in seiner Reise ein bisschen weiter ist.
Ja.
Weil ich bin, wie gesagt, verstehe mich da auch um Gottes Willen nicht falsch, total deiner Meinung, dass sich Hilfe zu suchen ganz wichtig ist.
Mhm.
Ich bin der festen Überzeugung, dass man sich Hilfe holen muss. So.
Mhm.
Ich kann aber jede Person verstehen, die oder vielleicht auch Monate oder länger braucht, um sich dazu zu überwinden. Weil das ist ja ein Teil dieser mentalen Geschichte auch.
Ja.
Weil ich habe das auch öfter jetzt schon gehört, dass Leute gesagt haben, ja, aber alle sagen, du musst dir Hilfe suchen, aber ich kann das einfach und jetzt fühle ich mich noch schlechter. Weiß aber, dass ich das will, dass man sich im Zweifel noch ein paar Wochen Zeit gibt und sagt, okay, jetzt muss ich vielleicht meinen Stolz runterschlucken, meine Angst runterschlucken, in Anführungsstrichen daran arbeiten, dass man sich Hilfe suchen kann. Da ist jetzt mein ganz wichtigster Einschub, es sei denn, ihr seid an dem Punkt, an dem ich war und wollt nicht mehr.
Genau.
Dann habt ihr keine Zeit mehr zu suchen. Dann
definitiv.
Braucht ihr sie. Aber solltet ihr nicht so weit sein, sondern merken, ihr braucht Hilfe, aber ihr habt noch ein Problem und nach Hilfe zu fragen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, dass das schade ist, dass ihr im Zweifel euch nicht anvertrauen wollt oder könnt oder dass euer Gehirn euch das sagt. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn man ein bisschen länger braucht, um sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube tatsächlich auch, dass du niemandem helfen kannst, der nicht Hilfe will.
Ja, richtig.
Und nur zu sagen, jemand braucht Hilfe, reicht halt leider nicht. Wenn eine Person keine Hilfe will, dann wird es schwierig.
Ja.
Und das ist ja auch etwas Neues, was man über sich realisiert. Vielleicht hat man 20, 30 Jahre, ähnlich wie ich, es immer alles geschafft und konnte alleine alles schaffen. Also man hat natürlich Freunde, Familie gehabt, aber trotzdem war man in Anführungsstrichen stark genug, das alles runterzuschlucken, zu schaffen. Und dann ist das nicht so leicht, sich einzugestehen, dass man vielleicht gar nicht in Anführungsstrichen vermeintlich so stark ist, jedenfalls das, was die Gesellschaft als stark definiert, ist, sondern Hilfe braucht. Und Hilfe zu brauchen ist keine Schwäche, aber uns wird gesellschaftlich was anderes beigebracht. Das ist
absolut
das Problem. Das darf man dabei nämlich immer nicht unterschätzen. Wir werden in der Gesellschaft so aufgezogen, dass nach Hilfe zu fragen und zu sagen, man schafft etwas allein, ist schwach. Und gegen dieses Konstrukt muss man natürlich erstmal ankommen, wenn man sowieso schon mentale Probleme und Selbstzweifel hat, sich dann dazu durchzuringen, nach Hilfe zu fragen. So wichtig das ist. Und da bin ich nämlich immer in diesem Zwiespalt, weil ich bin voll und ganz nochmal deiner Meinung, dass man sich Hilfe suchen soll. Aber wenn es nicht super, super akut ist, finde ich, ist es auch in Ordnung, sich selbst zu sagen, ich will Hilfe. Und ich finde meinen Weg, aber dass man erstmal versucht, in sich zu gehen und zu verstehen, wie man nach Hilfe fragen kann. Dass man sich nicht noch zusätzlich damit pressert.
Ja, es ist ja auch ein Stück des Weges.
Wir reden ja beide nur über unsere Erfahrung. Da werden wir jetzt ganz gut auch in den Podcast Hörende geben, die sagen, ja, aber meine Erfahrung ist anders. Ich konnte sofort sagen, ich brauche Hilfe. Das ist völlig cool, völlig fein. Das konnte ich an dem Punkt, als ich nicht mehr leben wollte, wusste ich es auch. Aber die Wochen, Monate davor, wo ich schon hätte checken können, dass ich Hilfe brauchte, wusste ich es offensichtlich nicht. Also das ist ja super individuell. Wir reden ja wirklich nur über unsere eigenen Erfahrungen. Und es wird durchaus Leute geben, die sagen, hey, nach Hilfe zu fragen ist für mich super leicht oder ich kann voll gut, was Erfolg für mich ist und was nicht Erfolg ist für mich, noch viel besser trennen als Martin. Das ist ja alles auch völlig fein. Ich möchte halt nochmal an dieser Stelle, weil mir das wichtig ist, zu betonen, dass es alles, was ich heute nur gesagt habe, gilt für mich. Das hat mir geholfen, das ist mein Weg, das sind meine letzten 6 Jahre von ich wollte nicht mehr leben zu, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sagen kann, ich war selten zuvor so zufrieden und im Reinen mit mir wie jetzt, aber das ist genau das. Das ist mein Weg über 6 Jahre hinweg, der ist nicht automatisch anwendbar für andere Menschen.
Ja,
und das ist auch nichts, womit man sich vergleichen muss, womit man sich schlecht fühlen muss oder auch nichts, womit man sich besser fühlen kann, wenn man schneller war als ich. Das ist was ganz, ganz Individuelles. Und ne, wenn Leute Hilfe brauchen, ersetzt unser Gespräch keinen medizinischen Ratschlag. Also da solltet ihr wirklich unbedingt mit Leuten reden, die dafür ausgebildet sind. Wir teilen nur, wie wir damit umgehen und wie wir an dem Punkt, an dem wir jetzt gekommen sind.
Richtig, das ist auch gar nicht Anspruch dieses Podcasts. Also Anspruch dieses Podcasts ist im Grunde eigentlich, dass es ein Sammelbecken wird von Erfahrungen, die sich andere dann tatsächlich anhören können und vielleicht was für sich daraus mitnehmen können. Und selbst dann wird es ja auch immer noch so sein, dass sich jeder, der diese Folgen hört, jetzt nicht nur unsere, sondern auch die anderen, es wird sich von jedem irgendwie was rausgepickt und dann kann man natürlich auch das mal für sich ausprobieren und sagen, funktioniert das denn überhaupt für mich? Und also ich finde das als jemand, der diesen Podcast ins Leben gerufen hat und der mit allen spricht, finde ich es persönlich am wertvollsten, eure Erfahrungen dazu zu hören, weil ich es total spannend finde, dass die sich auf einer Ebene irgendwo treffen.
Ja.
Und man merkt, alle haben irgendwie die gleichen Probleme, obwohl es nicht dieselben sind, das muss man auch dabei sagen, es ist ja auch wieder Wortwahl, ne? Dieselben Probleme sind es nicht, sondern die gleichen. Jeder hat irgendwie andere Struggles und dass es okay ist, dass das völlig okay ist, auch dass man damit anders umgeht, ist völlig in Ordnung.
Also, ne, das war von mir, ich hoffe, das hast du nicht so verstanden, auch keine Kritik
an
unserem Gespräch. Ich habe ein paar Trolle, ein paar Hater.
Und
ich wollte nur einmal ganz kurz klarstellen, dass wir beide, bevor mir oder dann dadurch auch dir nachher, manche meiner Hater vorwerfen, wir wollen hier so tun, als hätten wir die ultimative Lösung oder so. Das ist nicht das Ziel von unserem Gespräch und wie du jetzt auch sagtest, nicht von deinem Podcast. Und das ist super individuell. Und wie du merkst, mich beeinflusst Social Media schon, weil eben, weil ich so viel Kritik, Hate-Kommentare bekomme, habe ich jetzt so einen Einschub gemacht, der ja so semi-rechtfertigend ist. Der ist natürlich auch zum einen besorgt, weil manche Leute könnten natürlich auch uns zuhören und denken, oh mein Gott, ich habe das nicht erreicht bisher, bin ich jetzt auf dem falschen Weg? Nein, bist du nicht. So.
Nein.
Und das hier sind individuelle Erfahrungen. Wir sprechen nicht für andere. Wir wollen einfach nur unsere Köpfe für andere öffnen.
Genau das ist das Ziel. Und ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss, weil das, was ich am meisten aus diesen Gesprächen bisher mitgenommen habe, ist, dass wir uns davon nicht mehr so beeinflussen lassen sollten oder zumindest Wege für uns selber finden sollten, uns selbst da abzugrenzen. Weil diese Trolle, die wird es immer geben, du wirst irgendwie nicht ankommen.
Da kannst du aber auch auf alles achten. Du kannst es so machen, wie sie es wollen, dann passt es denen auch nicht. Dann heißt
du machst es immer falsch.
Ihr war schon immer fake. Jetzt macht ihr auf einmal so einen Content. Also wenn du auf die Kritik hörst, die diese Trolle dir geben und dann auf einmal wirklich den Content genauso machen würdest, wie sie es wollen, dann ist auch falsch. Weil dann warst du davor nur fake oder bist neuerdings fake. Wenn dich jemand haten will, wird der alles haten, was du machst.
Genau.
Und im Endeffekt sind Hater unsere größten Fans, weil niemand stalkt uns so intensiv und ist so informiert über das, was wir machen oder nicht machen, wie die Leute, die uns am lautesten haten. Also im Endeffekt sind das nur sehr, sehr laute Fans.
Da fällt mir ein Zitat von Bill Kaulitz ein dazu. Weil die Hater, die er hat, oder die, wäre er nie da, wo er heute ist. Das fand
ist
ich,
so wahr.
Da habe ich nur gedacht, ja, du sprichst mir aus der Seele. Weil das ist ja auch so eine Person, die unglaublich polarisiert.
Ja.
Was ich eigentlich schon immer bewundert habe, weil er da mit einer unglaublichen Souveränität reingeht. Und jetzt durch diese Serie, die die beiden ja auch gemacht haben, da ist mir erst bewusst geworden, was das für ein Druck war damals. Ich bin mit Tokyo Hotel aufgewachsen. Ich war Tokyo Hotel Fan. Bin ich immer noch.
Wir sind so weit aus dem Alter und vom Alter, glaube ich, auf dem Nacken.
Stehe ich auch zu. Und ich fand es schon immer beeindruckend, wie die Jungs ihren Weg einfach weitergegangen sind, ohne sich da irgendwie reinreden zu lassen. Fand ich super beeindruckend. Und das war übrigens auch so ein Auslöser, warum ich den Podcast gemacht habe, weil ich gesagt habe, das finde ich so stark. Und die haben es auch wirklich geschafft. Und wenn ich dann nochmal mal in eine ganz andere Richtung gehen darf, was mir auch immer dazu einfällt, zu dieser Sache, ist der Satz von Falco.
Mhm.
Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube.
Der Satz, den er mal gesagt hat, von wegen Drama, das ist gut, das ist Showbusiness.
Ja, genau. Ich wollte jetzt sagen, ich war mir nicht mehr sicher, wie genau der Satz war, aber
genial.
Ich meine, im Endeffekt funktioniert das ja auch für die Buchbubble gut anwendbar.
Genau.
Man muss ja sagen, es ist ja auch, obwohl es überhaupt nicht so geplant war, dieses Video, wo ich darüber berichtet habe, dass mir jemand gesagt hat, ich dürfte keine MM Romans schreiben als schwuler Mann. Mhm. Das ist natürlich auf beiden Apps komplett durch die Decke gegangen und hat mir total viel Reichweite gebracht, weil es Drama ist. Aber ich habe es eigentlich nicht als Drama aufgebaut. Hätte ich es... Natürlich gab es ja, wie gesagt, den Vorwurf, hätte ich Drama haben wollen, wäre ich viel dichter an den Originalaussagen geblieben. Das ist eine sehr abgemilderte Version von den ganzen Schimpfworten, die in der Nachricht waren. Ich hätte das viel dramatischer, wenn ich es darauf an... Das war, wie gesagt, nicht mein Ziel. Wenn ich ein Drama-Video daraus hätte machen wollen, hätte ich fast 1:1 zitiert. Dann wäre es noch mehr durch die Decke gegangen. Aber ich saß ja auch 3 oder 4 Monate auf dieser Nachricht und habe mich immer gefragt, mache ich ein Video oder nicht. Aber... Auch da merkt man mal wieder, da das ein Drama-Video war, obwohl es nicht als solches beabsichtigt war, das ist durch die Decke gegangen. Und das sieht man immer wieder in der Buchbubble. Content, der entweder dramatisch oder super kontrovers ist, funktioniert besser als Wholesome-Content, was eigentlich total traurig ist. Wobei das nicht nur auf Buchbubble zu sehen ist, sondern allgemein auf Social Media.
Immer.
Dramatische Sachen, kontroverse Sachen oder Sachen, wo Leute dich korrigieren können. Die funktionieren immer besser als irgendwelcher netter Content. Ich hatte da einmal ein Video gemacht, wo ich bewusst einen Buchtitel falsch ausgesprochen hatte. Dieser Beitrag ist super gut gelaufen, ne? Lustigerweise habe ich in dem Video noch aufgeklärt. Ich wette mit euch, dieser Beitrag läuft besser als meine vorherigen, weil mich jetzt schon mindestens 100 Leute korrigiert haben, dass ich das Buch falsch ausgesprochen habe. Dieser Beitrag hatte 60.000 Aufrufe und wie gesagt, über 100 Leute haben mich korrigiert, dass ich das Buch falsch ausgesprochen habe. Die haben gar nicht mehr bis zu dem Punkt gehört, wo ich das gesagt habe. Sonst hätten sie es ja nicht kommentiert, weißt du? Die haben das einfach nur kommentiert und wahrscheinlich weitergespuckt. Weil dadurch, dass so viele Leute gesagt haben, Digga, das stimmt ja nicht mit dir, das spricht man nicht so aus. Wenn du Leute dazu bringen willst, dass sie dein Video kommentieren, stell irgendwas Falsches fest oder sprich irgendein super beliebtes Buch falsch aus. Du kriegst mehr Kommentare als bei jedem sinnvoll durchdachten Video. So kannst du es schon fast runterdampfen. Wenn das Content, der so viel besser läuft, als Sachen, wo du einfach nur Liebe verbreiten willst.
Tja.
Weswegen der meiste meiner Content nicht so gut läuft, weil ich einfach keine Lust auf Drama habe.
Und da sind wir wieder dann beim Thema Mental Health. Was tut dir gut?
Ja.
Ja.
Es ist ja nun mal leider so. Natürlich gibt es auch genug andere Sachen, die laufen. Aber de facto ist es ja, Drama funktioniert. Machen wir uns nichts vor. Und ich nehme mich ja auch nicht so außen vor. Also ich poste selbst ungern Drama. Aber wenn dann irgendwo ein Drama in der Buchbubble ist, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, das interessiert mich nicht, aber ich sitze da auch mit meinem Popcorn, ne?
Klar.
Also machen wir uns nichts vor. Ich bin halt doch in der Hinsicht erfülle ich dann doch schon das Klischee von einem Klischee-Schwulen. Wenn ich da sehe, oh mein Gott, die Hütte brennt und die gehen da gerade alle aufeinander los mit dem Thema, dann habe ich meinen Pot Popcorn vor mir und sitze da und denke, spannend.
Aber
es funktioniert
das, ich würde das jetzt nicht auf schwule Männer münzen. Ich würde sagen,
ich meine,
das ist einfach menschlich.
Ja,
menschlich.
Ich meine, ich erfülle dieses Klischee, dass es immer heißt, dass schwule Tratschtanten sind oder sich für Drama interessieren. Deswegen meine ich gar nicht,
Das ist mir neu, aber gut.
Das ist so ein ziemlicher Stereotyp, dass so Schwule so auf Gossip stehen. Ja, ja. Deswegen habe ich gerade gesagt, da erfülle ich so den Stereotyp. Ich finde das durchaus spannend, solange ich nicht das Thema des Dramas bin.
Wieder was dazu gelernt. Also alles Sachen, weißt du, mit denen habe ich mich persönlich dann wieder mal nie beschäftigt.
Aber das sind natürlich auch nur Stereotypen, ne?
Ja, genau, weil ich das hasse. Ich hasse Stereotypen und sage lieber, ey, weißt du was, ich kenne Martin. Ich finde, Martin ist eine geile Socke. Warum soll ich jetzt mich mit so einem Scheiß auseinandersetzen?
Ja, richtig. Und wie gesagt, ich bin nicht bei jedem Drama sofort an Bord und ich würde auch kein Drama absichtlich schüren oder so. Aber manchmal finde ich es durchaus unterhaltsam. Also, wenn es jetzt nicht so richtig gemeine Dramen sind. Ne? Mhm. Wenn es so ein böswilliges Drama ist, so wie es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die Leute fertig macht, das ist kein Drama, wo ich mit Popcorn sitze und mich freue. Da bin ich dann auch so, Digga, was stimmt denn in unserer Bubble nicht? Ne? Das möchte ich einmal relativieren, bevor jetzt Leute denken, ich feiere auch das böse Drama. Aber manchmal gibt es auch so unsinniges Drama. Da regen sich alle Leute darüber auf, dass ein Farbschnitt ausverkauft ist. Und das wiederum, da sitze ich mit meinem Popcorn und denke, fun. Und dann gehen die alle aufeinander los. Die einen, die sagen, wir brauchen keine Farbschnitte, und die anderen sagen, doch, der wurde mir versprochen. Und dann wieder ein anderer sagt, aber ich hab den zweimal. Und dann jemand, ey, das ist doch schneller.
Ja,
das wiederum, finde ich, ist
ein
Drama, was ich mit Popcorn super genießen kann in den Kommentaren.
Ja.
Ich möchte nochmal klar machen, dass ne, so Drama, was so wie, als es um die Mobbing-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, so, das ist kein Drama, das ich genieße, weil das ist eklig. Aber wenn es so ein Drama ist, wo man eher mit den Augen rollt, wo man denkt, okay, haben wir gerade wirklich keine andere Probleme, als uns darüber aufzuregen? Oder dieses, wenn dann wieder groß Drama ist, die Warteschlange auf der Messe war viel zu lang und dann sind andere, ich bin aber nach 5 Minuten reingekommen. Oh. Das ist Popcorn-Drama für mich, weil dann gehe ich gerne in die Kommentare. Das, finde ich, ist dann manchmal sehr Unterhaltung. Nicht, wenn wir jetzt von ernsten, fiesen Themen reden. Das genieße ich dann nicht. Mhm. Aber manchmal gibt es einfach Funny-Drama, wo ich einfach nur denke, ernsthaft? Darüber regen wir uns jetzt echt auf?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen.
Daran habe ich sehr viel Spaß.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, entweder habe ich da keine Zeit zu, weil ich halt auch eine Familie habe, oder ich habe da wirklich auch keinen Nerv mehr drauf. Also gerade, das sind solche Sachen, die ich als Neurodivergente total ausblende, weil ich mir dann denke kein Bock auf diesen Kindergarten. Das ist, ich habe hier einen 6-Jährigen und eine 7-Jährige sitzen und die diskutieren über dieselben Probleme wie dann erwachsene Leute. Und sorry, aber das schalte ich ab. Das kann ich mir nicht geben.
Manche Dramen fühlen sich an, als wären wir in so einem klassischen US-Highschool-Film. Hm? Weißt
du? Ja,
du siehst richtig in den Kommentaren. Jetzt kommen die Nerds. Das sind die It-Girls. Dann die Stoner, die alles so, hä? Es gibt Drama? Das sind die Sportler-Dudes. Weißt du, manchmal so funny, also oder unsinnigen Dramen, siehst du richtig diese Lager. Also jetzt so ein bisschen, das ist ja alles sehr übertrieben gesagt von mir, ne? Aber manche Dramen, die jetzt, wie gesagt, keine ernsthaften Sachen sind, da merkst du richtig, wie es diese typischen Highschool-Lager gibt. Und das wiederum finde ich richtig funny. Und wenn du dir das angucken kannst und denkst, du bist in so einem Highschool-Movie gelandet, dann denke ich nur, wow, das ist unsere Realität.
Und das ist dann der Punkt, wo ich dann jedes Mal sage, okay, das finde ich inspirierend, weil das kann ich dann wieder alles zusammennehmen und sagen, geil, da aus diesem Schwachsinn, mache ich jetzt ein Buch, was richtig geil ist.
Ja, das meine ich. Also deswegen, sowas finde ich dann unterhaltsam. War das nicht den Mean Girls Film damals, Girls Club, wo Lindsay Lohan in die Schule kommt und dann die Schule mit Raubtieren vergleicht? Das sind die Hyänen, das sind die Zebras, das sind die Löwen. Genau. Und so fühle ich mich manchmal bei manchen Dramen in der Kommentarsektion, wo du merkst, oh, das sind die Löwen. Oh, guck mal, da hinten läuft das Zebra. Oh, guck mal, da hinten ist das Niefeld und kifft gerade. So. Und das wiederum finde ich dann immer sehr, sehr lustig irgendwie. Das kann ich mir noch antun an Drama, weil ich mich manchmal auch frage, manche von euch sind doch nur hier, um das Drama anzuheizen, oder? Weil dann liest du so manche Kommentare und ich denke nur, das meinst du 100% echt nicht so. Du willst nur, dass Leute jetzt gerade getriggert sind. Aber wie gesagt, nicht bei den ernsten Themen. Bei den ernsten Themen finde ich Drama mittlerweile nur noch anstrengend und manche Sachen brauchen wir in der Buchbubble echt nicht. Und wenn wir da so vom Thema Mobbing und so reden, finde ich das ein bisschen traurig, dass wir das in der Buchbubble aktuell ist es ein bisschen stiller um Mobbing geworden. Das hatten wir ja vor ein paar Monaten sehr, sehr laut, das Thema.
Ja.
Zu Recht, weil das ist wirklich unverschämt gewesen.
Das geht gar nicht.
Richtig.
Also allein auf diese Idee zu kommen, da bin ich vom Glauben abgefallen, habe ich gedacht, sag mal, wo sind wir eigentlich? Ich meine, abgesehen davon, dass es eine Straftat ist letztendlich, ne? Das darf man auch nie vergessen. Die Leute machen sich damit strafbar.
Ich war aber, wie gesagt, leider nicht überrascht. Das ist das Problem. Ich habe damals vor einem Jahr oder so mitbekommen, dass es auch eine WhatsApp-Gruppe gab, wo Menschen tatsächlich auch meine Videos reingepostet haben und gesagt haben, meldet das, sein neues Buch, also kurz bevor das erschienen ist. Da gab es ein paar Leute. Das Problem ist, die Leute haben nicht ganz so weit mitgedacht. Da war eine Autorin Teil dieser Gruppe, die mit mir befreundet ist. Und die hat ja immer nur so ein parallel kurz mitgelesen, weil es irgendwann umgeschwungen ist. So ein bisschen, da wurde viel gelästert über andere Leute. Aber sie wollte auch nicht rausgehen, weil sie wusste, sie wäre dann die Nächste, die attackiert worden wäre. So. Und dann hat sie aber irgendwann meinen Namen aufploppen sehen. Und da hat sie Screenshots gemacht und mir geschickt.
Aber das ist doch, ich weiß.
Und ist das dann auch wirklich aus der Gruppe rausgegangen. Eine Mädels, die mich schon länger supporten, haben auch gesagt, wie kann das sein, dass jetzt gerade da 2 Wochen lang wurde fast jedes Video von mir sofort nach kurzer Zeit von TikTok gelöscht.
Mhm.
Dann kam das Geheimnis raus, nachdem ich die Screenshots gesehen habe, da war diese Gruppe von Leuten, hat dann ihre BloggerInnen unter anderem noch mit aufgehetzt und die haben alle zeitgleich mein Video gemeldet. Deswegen wurde dann in der Hauptwerbephase zu Praise the Wicked, wurden fast 2 Wochen am Stück fast alle meine Videos gelöscht.
Das ist doch...
Ja.
Also sorry, das kann ich wiederum absolut nicht begreifen. Dann sind wir wieder beim Thema Hass und Missgunst.
Ja. Ja, ich verstehe es auch nicht.
Ich bin der festen Überzeugung, ich meine, das kann jetzt auch daran liegen, an meiner Lebenseinstellung, aber ich bin der festen Überzeugung, solche Sachen kommen zu diesen Leuten immer wieder zurück. Es ist einfach unter aller Sau, um es mal deutlich zu sagen.
Ich habe online dazu einmal gelesen, aber man muss ja nicht alle mögen. Und dann bin ich, da habe ich auch gedacht, ja, finde ich völlig fein. Ich finde auch völlig fein, wenn ich mit meinem besten Freund, der vielleicht gar nicht in der Buchbranche ist, oder auch gerne mit einer super eng befreundeten Autorin darüber rede, dass ich einen Verlag nicht mag oder dass ich auch eine andere Autorin nicht mag. Das finde ich ist völlig fein. Es gibt für mich immer einen Riesenunterschied, ob ich einfach jemanden nicht mag und wir beide vielleicht die gleiche Person nicht mögen und darüber reden, warum wir die vielleicht nicht mögen oder warum wir die nicht unterstützen. Ist das völlig fein, weil wir uns privat austauschen, untereinander zu zweit. Mhm. Es gibt aber für mich einen Riesenunterschied, eine Gruppe zu machen und andere Leute aufzuhetzen, aktiv, lautstark mit diesen Leuten zu lästern und sie dann aufzufordern, eine Person zu blockieren und zu mobben. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Ja. Ich finde es völlig legitim, nicht alle Menschen zu mögen. Ich mag auch nicht alle Menschen.
Nicht.
Ich weiß, dass mich in der Buchbubble auch bei weitem nicht alle Menschen mögen.
Müssen
und das
sie
ist
auch
völlig
nicht.
Klar. Ich würde es sogar schlimm finden, wenn mich alle mögen würden, weil dann hätte ich was falsch gemacht.
Richtig.
Wenn ich nicht mehr unbequem bin, höre ich auf mit Social Media. Also ich bin mir schon darüber bewusst, dass einige meiner Tags und auch mein Dasein als offen queerer Autor, der sehr offen über seine Mental Health Issues redet und der sehr offen über die ganzen Hassnachrichten, die er bekommt, dass ich sehr unbequem bin. Und das ist gut so, weil wenn dadurch, dass ich unbequem bin, zeigt es, dass wir noch ein Problem haben. Weil ich wäre nicht unbequem, wenn sich alle dagegen die Probleme aufstellen würden oder es diese Probleme nicht mehr geben würde, hätte ich nichts mehr, mit dem ich unbequem sein könnte. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt genug Leute in der Buchbubble, die ich nicht mag und wie gesagt, genug Leute, die mich nicht mögen. Und das ist völlig fein. Wir können uns gegenseitig Kacke finden.
Genau.
Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt eine Gang zusammentrommel von 10 Leuten, sie in eine WhatsApp-Gruppe stecke und sie aktiv dazu auffordere, diese Person zu mobben, Lügen zu verbreiten oder die Videos zu melden.
Richtig.
Das ist ein Riesenunterschied.
Muss man auch dabei berücksichtigen, damit kann man dann auch die Mental Health von anderen zerstören.
Ja. Definitiv. Also wie gesagt, und ich bewundere alle Leute, die sich über niemanden aufregen und die nicht das Bedürfnis haben, darüber zu reden. Ich rede öfter mit meinem besten Freund, der ist nicht in der Buchbubble. Ich muss mir gar keine Sorgen machen, dass ich hinter dem Rücken von irgendjemandem rede, weil dazu muss man leider auch sagen, ich habe diese Angewohnheit, war das nicht auch aus Mean Girls, Wortkotze? Wenn ich jemanden nicht leiden kann, kann ich nicht so tun, als würde ich die Person leiden auf einer Messe. Wenn ich auf einer Messe einer Person gegenüberstehe und die Person kacke finde, kann ich leider nicht sagen, oh mein Gott, es ist so schön, dich zu sehen. Dann bin ich so, oh Gott, was willst du denn hier? Kann ich so tun, als würde ich die Person mögen. Wenn ich die kacke finde, dann weißt du das.
Das ist, finde ich, aber gar nicht
ansieht,
schlimm.
Wenn man es mir ansieht oder anhört. Ich hatte das tatsächlich auf dieser Messe. Das war eine Person, von der ich weiß, dass sie aktiv über mich gelästert hat. Und ich stand vor mir mit einer anderen Person, die ich wirklich mag. Wir haben uns unterhalten und die Person guckte mich irgendwann an und sagte, du kannst mich nicht leiden, oder? Ich sagte, hat mein Gesicht mich verraten? Sie sagt, ja. Ich sagte, ja, ist leider so. Und dann konnte ich ein Beispiel nennen. Ich sagte, weil ich weiß, dass du mit der und der Person über mich gelästert hast. Und die Person war wenigstens ehrlich. Sie sagte, ja, weil ich dich auch nicht leiden kann. Ich sagte, perfekt. Das
perfekt.
War aber, das war cool. Und das war der Moment, wo ich dachte, vielleicht kann ich dich doch leiden. Also das war das erste Mal, dass ich dachte, das war eine Aktion von dir, die ich tatsächlich leiden konnte, weil du mir ins Gesicht gesagt hast, dass du mich nicht leiden kannst. Nice.
Vor allen Dingen, weil diese Leute sich niemals vor diese Person stellen würden und ihr sie ins Richtig. Gesicht gesagt würden. Ja.
Richtig. Wie gesagt, in dieser AutorInnen-Gruppe oder BloggerInnen-Gruppe, von der ich vorhin erzählt habe, die dann kurz vor Praise the Wicked mich gemeldet haben. Ich habe auch noch einen Screenshot von der Übersicht der Namen bekommen. Da sind zwei Leute bei gewesen, die mich auf der Messe, bevor das Buch erschienen ist, freudestrahlend um Hals gefallen sind und Küsschen links, Küsschen rechts und gesagt haben, es ist so schön, mich zu sehen. Die waren in der Gruppe und haben über mich gelästert. Ja. Und das meine ich, das finde ich dann ganz ekelhaft.
Ja.
Es ist, wie gesagt, völlig fein, mich nicht zu mögen, aber lügt mir bitte nicht ins Gesicht, wenn ihr mich nicht mögt. Das kann ich, da bin ich auch, da bin ich richtig petty und nachtragend.
Ja, ich auch.
Wenn mir jemand Monate, Jahre vorgeheuchelt hat, mich zu mögen und dann kommt raus, die Person fand mich schon die ganze Zeit kacke und hat mich aus welchen Gründen auch immer angelogen, dass sie mich nett findet und so getan, als würde sie mich supporten, da bin ich richtig nachtragend. Da bin ich auch ganz, ganz schlecht im Verzeihen. Mhm. Ich weiß, das ist eine ganz schlechte Eigenschaft auch von mir. Ich kann, wenn ich wirklich jemandem was richtig übel nehme, kann ich das Jahre bis Jahrzehnte nachtragen. Mhm. Das ist auch nicht gut für die Mental Health übrigens.
Ja,
also schöner wäre es, wenn ich es loslassen könnte. Aber dann bin ich auch richtig petty. Ich vergesse schlechter Sachen als, waren das Raben oder Krähen? Raben und Krähen sind das so nachtragend. Mhm. Ich glaube, ich war in meinem früheren Leben echt ein ganzer Rabenschwarm. Wenn mir jemand Unrecht getan hat oder ich fühle, mir hat jemand Unrecht getan, oh, das vergesse ich nicht.
Aber ganz ehrlich,
das ist eine gute Eigenschaft, aber es ist leider einfach so.
Ich weiß gar nicht, ob es nicht mal eine schlechte Eigenschaft ist, weil du schützt
für
dich ja
Mental
damit.
Für meine Mental Health schon.
Ja, aber schützt du dich nicht dann davor, dass du wieder von dieser Person enttäuscht wirst?
Ich glaube, das wahrscheinlich wiegt sich das wieder zu null auf. Wahrscheinlich schütze ich mich davor, dass ich wieder von der Person enttäuscht werde. Aber ich reg mich auch jedes Mal auf, wenn ich Content von der Person aus Versehen sehe. Oder kann man jetzt sagen, ich blogge die Person, ja. Aber wenn die Person auf einem Foto von der Messe mit einer anderen Autorin oder anderen Person ist, sehe ich die auch. Und jedes Mal, wenn ich die Person sehe, fange ich an zu meckern. Ja.
Verstehe.
Genau, das meine ich. Also ich bin dann schon am Ranten. Aber nochmal, ich würde der Person das auch ins Gesicht sagen. Also meistens habe ich es den Personen dann auch ins Gesicht gesagt und sie danach blockiert. Meistens werde ich dann blockiert, das ist das Problem. Die Leute mögen es nicht, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn auch die Frau, die mir geschrieben hat, dass ich keine Emma Romans schreiben darf, der habe ich erstmal erzählt, warum ihr Text eher nicht so intelligent war. Und eine Freundin von mir, die Nachricht gelesen hat, sagte, du warst schon so soziopathenfreundlich, so weißt du, so ganz detached. Weil ich Argumente gebracht habe, eins nach dem anderen, alles auf so einer ganz super freundlichen, emotionslosen Ebene. Also ich kann das sehr schwer beschreiben. Mhm. Und dann kam sie zurück, mit dir kann man nicht diskutieren. Und dann wurde ich blockiert. Die Person hat mich angegriffen, mich beleidigt und ja, also.
Ja, sagt viel aus.
Aber ich sag's dir, also wenn mich jemand fragt, auch ungern. Ich denke mir, was ich zum Beispiel nicht tue, ist, wenn wir jetzt miteinander zu tun hätten und ich sehe deinen Content ab und zu auf Social Media und ich fände dich anstrengend oder ätzend, würde ich nie auf die Idee kommen, unter deinen Content zu schreiben, ich finde dich ätzend. Weil, warum soll ich das machen? Ich kann ja einfach weiter scrollen, ne? Aber ich hatte das jetzt schon ein, zwei Mal im privaten Leben und auch in der Buchwelt, dass Leute gefragt haben, sag mal, kann es sein, dass du mich nicht magst? Und dann bin ich halt ehrlich. Dann sage ich, ja, nee, mag ich nicht. Ich finde deinen Content nicht cool. Ich finde deine Meinung vielleicht nicht cool. Was auch immer. Ich bin, und das kommt leider sehr, sehr nicht gut an, wie ich festgestellt habe. Aber ich denke mir immer, frag nicht, kannst du mich leiden, wenn du nicht erträgst, wenn ich dann Nein sage?
Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das wichtig und erfrischend, dass du immer so ehrlich bist. Das schätze ich sehr an dir. Bitte, bitte nicht ändern. Was lernen wir daraus? Ehrlichkeit kann nach hinten losgehen, aber es gibt doch Menschen, die es schätzen. Ich gehöre dazu.
Richtig, richtig. Ich finde es wichtig, dass man alles tut, dass es einem selbst gut geht, solange man sich am Ende des Tages in den Spiegel gucken kann und keine Menschen verletzt hat. So, ich sage es ganz ehrlich, so grundsätzlich habe ich für mich gesagt, mein Wohlempfinden muss mir das Wichtigste sein, weil ich bin der einzige Mensch, mit dem ich mein Leben lang Zeit verbringen muss. Mhm. Jede Sekunde. Solange ich, wie gesagt, dabei niemanden verletze oder Unrecht tue.
Ja.
Sonst muss man andere Wege finden. Was nicht heißt, dass mir meine Freunde, meine Familie nicht wichtig sind. Aber wenn ich nicht auf mich achte, und das hat mir damals das gezeigt, dass ich nicht mehr leben wollte, wenn ich nicht auf mich achte, kann ich auch meine Freunde und meine Familie nicht mehr genießen.
Absolut.
Und sie haben auch nicht wirklich was von mir. Absolut. Es ist auch meiner Familie und meinen Freunden gegenüber fair, wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht.
Absolut. Oder wie es in diesen Mutti-Coachings immer gesagt wird, du kannst nur für deine Kinder da sein, wenn es dir selber gut geht.
Ja, Das ist ja auch so. Das ist so, ne, auch ich kann auch nur weiter Bücher schreiben, wenn ich dafür sorge, dass es mir mental gut geht und ich mich nicht in das nächste Burnout schreibe. Also was bringt es mir, wenn die Leute super viel, super schnell Bücher von mir neu lesen wollen, wenn ich noch genau 2 schreibe und danach nie wieder was schreibe? Mhm. Auf lange Sicht haben die Leute mehr davon, wenn ich auf meine mentale Gesundheit achte und meine Bücher vielleicht einen Tick langsamer rauskommen.
Genau. In dem Sinne, lieber Martin, danke ich dir für das Gespräch.
Ja, ich danke dir für die Einladung.
Gerne. Hat mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Ich war sehr aufgeregt vor dem Gespräch. Jetzt geht's mir super. Ja. Doch.
Warum? Wir kennen uns doch schon.
Ja, ich weiß. Aber trotzdem, man ist trotzdem immer noch, also ich bin vor jeder Folge aufgeregt, aber wenn man miteinander gesprochen hat, dann geht's. Ich freue mich auf jeden Fall.
Und es ist ja halt auch dein Podcast, ne? Also tatsächlich, was so Online-Kamera, ich glaube, weil ich einfach so viel, ich mache ja super viel Talking-Head-Content. Mhm. Ich glaube, ich bin da mittlerweile komplett abgestumpft, dass ich mich vor eine Kamera setzen kann und einfach mittlerweile reden kann.
Genau.
Aber du hast ja auch nochmal einen anderen Druck, weil es dein Podcast ist und du dann natürlich auch willst, dass alles gut geht. Deswegen kann ich schon ein bisschen verstehen.
Erstens das und zweitens halt, also für mich ist es immer sowieso eine Challenge, sich vor eine Kamera zu setzen. Ja. Grundsätzlich. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du dabei warst.
Ja, ich habe mich auch gefreut.
Ich danke dir erstmal für deine Ehrlichkeit, deine Offenheit vor allen Dingen, weil das sind ja auch schwere Themen, die nicht so alltäglich sind.
Aber das ist ja auch, wie du mich wahrscheinlich kennengelernt hast.
Ja.
Also, dafür ich auch viel Kritik bekommen habe über die Jahre, ne? Muss man ja sagen, weil ich immer so ehrlich, direkt, flapsig über private Themen auch rede. Mhm. Ich mache ja keinen Detached-Content, sondern ich bin ja immer sehr dran, rede mit den Leuten, als wären sie meine besten Freunde, auch über private Sachen. Das finden ganz, ganz viele tatsächlich super unprofessionell, aber für mich ist das die beste Art, Content zu machen, weil es die einzige Art ist, mit der ich langfristig umgehen kann, weil es meine Art ist.
Siehst du, und das solltest du dir auf jeden Fall beibehalten. Das schätze ich sehr und ich denke auch alle, die diese Folge hierher gehört haben. Insofern, vielen, vielen Dank.
Immer gerne, ich danke dir auch.
Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder, weil da ist bestimmt nochmal Redebedarf irgendwann.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich ein bisschen weniger Stress habe, vielleicht hast du irgendwann mal ein Thema, wo du sagst, hey, dazu,
absolut,
vielleicht, wenn es um Mental Health und Queerness geht, weil wir haben ja heute im ersten Teil der Folge auch noch ein bisschen über Queerness geredet, wo du bei einigen Sachen sagtest, das ist super spannend, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Also vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein Thema, wo du spezieller auf Queerness und Mental Health eingehen willst und niemand anderes dir einfällt, können wir das gerne machen.
Genau. Da komme ich auf jeden Fall auf dich zurück. Insofern, pass auf dich auf.
Ja, du auch auf dich.
Ja, ich weiß ja, du hast momentan sehr viel Stress wegen der Veröffentlichung. Deswegen pass auf dich auf. Ich weiß, was ist immer schwer. Leichter gesagt als getan. Aber pass auf dich auf und wir sehen uns. Mach's gut.
Du auch.
Das war Das ist schwarze Kunst. Der Mental Health Podcast für die Buchbranche mit Martin Gatzancheck. Ein Gespräch über Erwartungen, Enttäuschungen und die manchmal unbequeme Wahrheit, dass Schreiben nicht nur Kunst, sondern auch Geschäft ist. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Pass auf dich auf und vergiss nicht, dass es in Ordnung ist, wirtschaftlich zu denken und deine Träume auf deine Art mit der Realität in Einklang zu bringen.